Wir sind in Jesaja 53, dem Schlüsselkapitel in Jesaja, vielleicht eins der Schlüsselkapitel in der ganzen Bibel, wo wir eine gewisse Art und Weise mehr offenbart bekommen über das Kreuz Jesu, über das, was er für uns ertragen hat, als selbst im Neuen Testament. Wir haben einen Psalm und wir haben hier in Jesaja 53 Stellen im Alten Testament, die über das Kreuz sprechen. Im Neuen Testament steht einfach, er wurde gekreuzigt oder er wurde gegeißelt. Muss man nicht viel erklären, die Leute haben das gekannt. Das, ich weiß nicht, ob es alltäglich war, aber es war den Leuten bekannt, dass sie Verbrecher gesehen haben, die von den Römern gekreuzigt wurden und diesen furchtbaren, qualvollen Tod, diese Folter, diese öffentlichen Hinrichtungen. Aber hier haben wir eine Vorschau davon. Wir beginnen eigentlich im Kapitel 52, Vers 13. Wir sind in dem Abschnitt über den Gottesknecht und wie wir gesagt haben, ja, in einem gewissen Sinn war Israel der Knecht Gottes. Vielleicht hat sich auch der Prophet Jesaja ein Stück weit damit identifiziert, aber letztendlich spricht es über den Messias. Und das haben die Juden auch erkannt. Es ist jetzt nicht nur, dass wir Christen sagen, okay, das ist Christus, der Messias, das ist Jesus, von dem hier gesprochen ist. Jetzt, nachdem Jesus gekommen ist, ist es klar, sehen wir das. Nee, die Juden haben das erwartet, haben gesagt, diese Stelle spricht von dem Messias, bevor Jesus gekommen ist. Also es ist nicht irgendwie nur so eine christliche, sage ich mal, Umdeutung. Nee, es spricht hier wirklich von dem Messias und Jesus hat es natürlich wortwörtlich erfüllt. Wird hier gesagt, siehe, mein Knecht wird einsichtig handeln. Weisheit Gottes, er wird erhoben und erhöht werden und sehr hoch sein. Also bevor er in das Leiden des Gottesknechtes reingeht, zeigt uns erstmal den Sieg. Und das sehen wir in der Offenbarung auch. Jesus ist der Sieger. Und gerade durch sein Leiden hat er uns den Sieg gebracht. Und wir sehen hier zu Beginn dieses Abschnitts erstmal diese Zusammenfassung sozusagen. Jesus ist Sieger, er wird erhoben und erhöht werden und sehr hoch sein. Philipper 2, jedes Knie wird sich vor ihm beugen und jede Zunge wird bekennen, dass Jesus Christus der Herr ist. Alle, die irdischen, die unterirdischen, die überirdischen, alle, die ganze Schöpfung. Jesus ist der Herr. Jesus wird regieren, er wird herrschen. Er ist der Sieger. Aber dann Vers 14 weiter, wie sich viele über dich entsetzt haben, so entstellt war sein Angesicht mehr als das irgendeines Mannes und seine Gestalt mehr als die der Menschenkinder. Viele waren entsetzt über ihn, so entstellt war sein Angesicht. Wir wissen aus dem Evangelium, dass Jesus, als er verhört wurde durch die hohen Priester, dass er da schon verprügelt wurde zum ersten Mal. Und diese Diener des hohen Priesters haben ihn Sack über den Kopf gezogen, ihm die Augen verbunden, dass er blind war auf jeden Fall, und dann haben sie auf ihn eingeschlagen. Und das tut weh, wenn man nicht den Schlag kommen sieht. Ich meine, im Boxen, das sind die K.O.-Schläge. Es tut weh, wenn man ihn kommen sieht, den Schlag. Aber man kann sich irgendwie abwehren oder darauf einstellen und in Abwehrhaltung die Muskeln anspannen, was immer. Nur wenn man den Schlag nicht kommen sieht, dann ist man völlig wehrlos und dann verletzt es am meisten. Und dann wissen wir natürlich, nach diesem Verhör vor dem Hohen Rat ging es weiter vor Pilatus. Und Pilatus hat Jesus geißeln lassen. Eine Folter, um die Wahrheit rauszufinden. Und wahrscheinlich haben wir alle die Passion Christi gesehen. Ich meine, das sind Szenen, die... Ich habe es zweimal gesehen und da konnte ich nicht die Augen offen halten. Ich denke, sehr realistisch dargestellt. Ich frage mich, ob es so sein musste, die Kamera so drauf zu halten auf dieses, aber furchtbar, wo hier die Fleischfetzen geflogen sind und wirklich so ein Mensch bearbeitet wurde, dass er nachher so mehr wie eine Frikadelle aussah, als wie ein heiler Rücken. Und dann die Dornenkrone, die sie ihm aufgesetzt haben. Und dann letztendlich ans Kreuz geschlagen. Aber er war entstellt. Mehr als irgendeines Mannes und seine Gestalt mehr als die der Menschenkinder. Das war ein hoher Preis, den Jesus bezahlt hat. Und das Schlimmste am Kreuz war das Geistliche. Beladen zu sein mit all unserer Schuld.
Das ist der Becher des Lebens von allen Menschen getrunken, quasi wie. Ja. Voll Sünde und Ungerechtigkeit. Und
das, was er zutiefst verabscheut in seinem Wesen als der heilige Gott, wo er eine Kotzreaktion bekommt, weiß nicht, was das für uns wäre. Ich finde es immer ganz furchtbar, wenn ein Kind kotzt und dann diesen Geruch, da muss ich dann fast selber mitkotzen. Ne? Also so ähnlich, stell dir das vor, du würdest in so einem Behälter oder in einer Grube voll Kotze ertränkt werden. So ungefähr. Schlimmer war es für Jesus, beladen zu sein mit dem, was er in seiner tiefsten Faser seines Wesens mit seinem ganzen Sein verabscheut und was ihm fremd ist.
Das war eigentlich ja das Unvorstellbare. Er, der von keiner Sünde wusste, wie es ja so heißt. Und für ihn muss das unvorstellbar gewesen sein. Und das war ja eigentlich das Größte, was er hat tun können für uns.
Ja. Und das kann man auch nicht darstellen in Filmen oder so. Und ich meine, die Leute, wir waren ja da im Kino, als dieser Film gelaufen ist, um nachher noch mit den Leuten zu reden. Und die Leute waren erschüttert und einfach von dieser Brutalität, von diesem furchtbaren körperlichen Leid. Aber das war nicht das Schlimmste. Das Schlimmste war das geistliche Leid. Und dann beladen zu sein mit all diesem Schrott, mit all dieser Jauche und dieser Kotze, wie immer wir es nennen wollen, mit dieser Sünde. Und dann, wie der Bernd gesagt hat, den Becher zu trinken, diesen Becher von Gottes Zorn.
Das ist so leige, ja.
Hier in der Offenbarung werden wir die Zornschalen sehen, die nächsten Wochen. Gottes Zorn über Sünde, über Rebellion, und das hat er über Jesus ausgegossen. Mein Gott, warum hast du mich verlassen? Das war der Schlimmste am Kreuz. Und hier sehen wir ein Bild von Jesu Opfer für uns. Das darf man nicht selbstverständlich nehmen. Herr, hilf uns, dass wir das immer schätzen. Dass wir nicht zu vertraut werden mit diesem Bild oder mit dieser Idee. Er war das Lamm Gottes, das Opferlamm für unsere Lebensschuld. Deswegen heißt es im Vers 15 weiter, ebenso wird er viele Nationen besprengen. Über ihn werden Könige ihren Mund schließen, denn sie werden sehen, was ihnen nicht erzählt worden war und was sie nicht gehört hatten, werden sie wahrnehmen. Schweigen vor seiner Herrschaft, schweigen vor seiner Heiligkeit, vielleicht schweigen im Gericht auch. Aber er wird viele Nationen besprengen. Das ist ein Bild, ich glaube, 2. Mose 15, bin mir nicht ganz sicher. Ob diese Stelle am Sinai, wo das Volk Gottes in den Bund eintritt, da sehen wir das, glaube ich, zum ersten Mal, wo das Volk besprengt wird mit dem Blut des Opferlammes. Ein Bild für Reinigung, natürlich Reinigung von unserer Schuld. Und Jesaja sagt uns hier, es werden nicht nur die Juden von Jesus besprengt werden, die sich ihm anvertrauen, sondern auch viele Nationen. So sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen Sohn sandte, damit jeder, der glaubt, nicht verloren geht, sondern gerettet wird. Es ist für alle Reinigung von unserer Schuld. Und wie wunderbar ist das? Wie schön ist es zu duschen, wenn man total dreckig ist und verschwitzt ist. Wie schön ist es, versöhnt zu sein, wenn man Stress hatte mit dem Partner oder mit irgendjemand anderem, der einem am Herzen liegt, und dann sich wieder zu versöhnen und diesen Frieden zu spüren. Und das hat Jesus für uns getan. Er hat sich hingegeben, damit wir versöhnt sein können. Und wir haben diesen neuen Bund, wir dürfen besprengt sein, gereinigt sein von seinem Blut, von seinem Opfer. Blut steht da stellvertretend für das Opfer, für sein Leben, sein perfektes Leben, das er für uns gelebt hat und für uns gegeben hat am Kreuz. Stellvertretende Tod. Und dann heißt es im Vers 1 im Kapitel 53, wer hat unserer Verkündigung geglaubt? Ich denke an Johannes 1, er kam in das Seine und die Seine nahmen ihn nicht an. Israel hat ihn abgelehnt, bis auf einige wenige. Wer hat unserer Verkündigung geglaubt? An wem ist der Arm des Herrn offenbar geworden? Arm des Herrn, ein Bild für seine Stärke, für seine Macht. Und wenn wir an ihn glauben, dann erfahren wir seine Macht, die Macht der Vergebung, die Macht der Reinigung, Macht des Heiligen Geistes. Im Epheserbrief 2 heißt es, dass Gott mit derselben Kraft in unserem Leben wirkt, mit der Jesus Christus aus dem Tod auferweckt hat. Kraft Gottes. An wem ist der Arm des Herrn offenbar geworden? Er ist wie ein Trieb vor ihm aufgeschossen und wie ein Wurzelspross aus dürrem Erdreich. So ein kleiner Trieb. Jesus kam schwach in diese Welt als Baby. Und das ist wunderbar eigentlich, auch eine wunderbare Nachricht. Jesus kam nicht wie Mohammed mit dem Schwert und hat gesagt, wenn du dich nicht bekehrst, dann wirst du einen Kopf kürzer gemacht. Jesus kam nicht bedrohlich in diese Welt. Er will uns nicht bedrohen, er will uns nicht manipulieren. Er will eine Liebesbeziehung aus freier Entscheidung, dass wir freiwillig ihn wählen, dass wir ihn lieben, weil er uns zuerst geliebt hat. Und was gibt es Unbedrohlicheres als ein kleines Baby? kleines neugeborenes Baby. Gut, König Herodes hat sich trotzdem bedroht gefühlt von dem kleinen Kind. Aber Jesus ist so ein Gentleman, Gottes Plan. Er kam so sanftmütig, so demütig. Diese Schwachheit, aber gerade in dieser Schwachheit, auch am Kreuz, die Menschen haben Schwachheit gesehen, die Hohepriester, die Leiter Israels haben ihn gelästert. Ah, wenn du Gottes Sohn bist, dann steig doch herab vom Kreuz, verachtet, verspottet. Was können wir uns Schwächeres vorstellen als einen Menschen, der an einem Kreuz genagelt ist, der nicht mal seine Hände, seine Beine frei bewegen kann, der völlig ausgeliefert ist, der nackt dort hängt und beschämt ist vor aller Welt, sich nicht wehren kann, keine Fliege verjagen kann, die sich ins Gesicht setzt oder sonst wohin. Diese Schwäche, aber gerade diese Schwäche war sein Sieg. Es war die Hand des Herrn, der Arm des Herrn, der den Teufel und den Tod und die Sünde besiegt hat. Dort am Kreuz, durch Jesus. Und Paulus im Neuen Testament, 2. Korintherbrief, beschreibt auch diese Erfahrung. So dass er sagen konnte am Ende, ich habe Freude an meiner Schwachheit, denn wenn ich schwach bin, dann bin ich stark. Weil dann kann er stark sein in mir. Oft ist unser größtes geistliches Problem unsere Stärke, unsere Reststärke, wo wir uns denken, okay, ich schaff's allein. Manche oder viele denken, ich brauche keinen Retter, ich kann mich selbst retten, ich bin gut genug, okay, ich kann gute Werke tun, ich bin der Macher, ich kann mir den Himmel verdienen. Oder auch später als Christen zu sagen, ja, wir müssen nicht so viel beten, wir müssen nicht auf den Herrn vertrauen, wir können das selber schaukeln, wir haben die Ressourcen, wir sind stark. Hey, ich habe einen starken Willen, ich kann versuchen, widerstehen. So dieses Denken, und das ist natürlich völliger Quatsch, das macht uns schwach. Gott sagt uns durch Paulus, wer meint zu stehen, der sehe zu, dass er nicht falle. Hochmut kommt vor dem Fall. Jesus hat gesagt, ohne mich könnt ihr nichts tun. Aber alles kann ich in ihm, der mich kräftigt, sagt er. Philipperbrief 4, Vers 13. Das ist das, was wir lernen müssen, dass Gott stark ist in unserer Schwäche. Und es ist auch eine Ermutigung, weil, ich meine, wenn wir es objektiv betrachten, sind wir sehr schwach. Gerade wenn es zu geistlichen Dingen kommt. Wir sind schwach. Ich bete es jeden Sonntagmorgen eigentlich, bevor ich vorgehe, um zu predigen. Herr, sei du stark in meiner Schwachheit. Denn wenn er es nicht mit seinem Geist füllt und nicht Herzen bewegt und dieses Werk von Gottes Wort, das er versprochen hat, es wird nicht leer zurückkommen, sondern vollbringen, wozu es gesandt ist, das haben wir auch hier in Jesaja gesehen. Aber wenn er dieses Werk nicht tut, dann ist es einfach nur Lärm, was wir machen. Nur er kann Herzen bewegen und Herzen verändern und zu sich ziehen. Und er ist stark in Schwachheit, Gott sei Dank. Das gibt uns allen eine Chance, ihm zu dienen und gebraucht zu werden von ihm. In einem gewissen Sinn, das ist die Voraussetzung, Schwachheit, nicht Stärke. Die Starken, die Stolzen, die kann er nicht gebrauchen oft. Machen sich selbst unbrauchbar. Aber die Demütigen, die Schwachen, die von ihm abhängig sind, die dieses Bewusstsein haben, Herr, ich brauche dich. Du musst wirken, ich lass dich durch mich, ich stelle mich dir zur Verfügung, aber letztlich bin es nicht ich, sondern du musst mich stärken und füllen mit deinem Geist und zurüsten und all diese Dinge. Und dann kann man überall hingehen, dann gibt es auch keine schwachen Orte sozusagen. Manchmal haben Leute so diese Einstellung, es hat keinen Sinn, dorthin zu gehen, da ist alles so schwach oder so Wüste und keiner will hören. Und ich mag das, ein Pastor in Wien, den ich mal getroffen habe. Wien war so bekannt so als das Grab der Missionare scheinbar, bei den Amis zumindest. Und ich habe einen Pastor getroffen, aber er hat gesagt, wer sagt das? Wer sagt es, dass Gott hier kein Werk tun kann? Gott ist allmächtig, Gott ist stark. Wenn er führt, wenn ihm das am Herzen liegt, dann kann er auch was tun. Aber nicht wegen uns, sondern trotz uns und mit uns. Das ist das große Vorrecht, dass wir mit ihm zusammenarbeiten dürfen und leben dürfen und von ihm gebraucht werden dürfen. Aber es ist nie wegen uns oder weil wir so toll sind und kriegen wir die Ehre. Es ist immer wegen ihm. Es ist immer seine Gnade. Aber hier, Schwachheit ist oft Stärke. Das ist ein wichtiges biblisches Prinzip. Er hatte keine Gestalt und keine Pracht. Und als wir ihn sahen, da hatte er kein Aussehen, dass wir Gefallen an ihm gefunden hätten. Er war verachtet und von den Menschen verlassen. Es gibt zwei Auslegungsmöglichkeiten. Die eine ist, Jesus hatte nicht den Vorteil eines tollen Aussehens, dass die Leute gesagt haben, wow, guck dir mal den Typen an, der sieht toll aus. Und alle Mädels sind in Ohnmacht gefallen. Jesus war ganz normal. Wenn Jesus in der Menge gestanden wäre, hättest du wahrscheinlich nicht gesagt, oh wow, da ist einer, der ist was Besonderes. Sein demütiges Auftreten wieder. Er hatte keine Gestalt und keine Pracht in diesem Sinn. Oder zweite Möglichkeit ist zu sehen, halte ich persönlich ja fast für wahrscheinlich, dass er nicht das Aussehen hatte, wie die Juden sich damals den Messias vorgestellt haben. Und er war verachtet und sie haben keinen Gefallen an ihn gefunden. Johannes 1, er kam in der Seine zu seinem Volk und die Seine nahmen ihn nicht an. Jesus ist nicht so aufgetreten, wie sie sich den Messias vorgestellt haben und sie haben letztendlich gesagt, so einen Messias wollen wir nicht. Er war verachtet und von den Menschen verlassen. Jesus kennt das alles. Verlassenheit. Wenn du dich einsam fühlst, Jesus hat sich einsam gefühlt. Wenn du dich abgelehnt fühlst, Jesus hat sich abgelehnt gefühlt. Ganz real, nicht abstrakt irgendwie, theoretisch als allwissender Gott, sondern wirklich ganz persönlich, ganz praktisch, ganz schmerzhaft auch. Er hat denselben Schmerz gespürt, den du und ich spüren. In Ablehnung, in Verachtung, wir ausgegrenzt werden. Wenn wir verwundet werden und verletzt werden. Wenn wir alleingelassen sind. Ein Mann, der Schmerzen und mit Leiden vertraut. Er kennt das alles. Deswegen heißt es im Hebräerbrief, wir können mit Zuversicht vor seinem Thron der Gnade kommen. Wir haben einen hohen Priester, der mitfühlen kann mit unseren Schwachheiten. Heißt dort, weil er wurde in allem versucht, nur hat er nicht gesündigt. Also er kennt Versuchung, Schwachheit. Er kennt auch all diese, ja, schweren menschlichen Erfahrungen, Schmerzen, Ablehnung, Leid, Tod, Einsamkeit, all diese Dinge. Er war damit vertraut. Ganz konkret, schmerzhaft konkret. Das ist unser Gott. Nicht kein abgehobener Gott. Es war ein Gott, der mitten im Leben war, in unserem irdischen Leben. Vertraut war mit all dem, was der Sündenfall gebracht hat in diese Welt, allen Konsequenzen der Sünde. Selbst als Sündenloser. Wie einer, von dem man das Gesicht verbirgt. Ach, ich will nicht anschauen. Er war verachtet und wir haben ihn nicht geachtet. Kam in das Seine und die Seine nahmen ihn nicht an. Aber auf der anderen Seite heißt dann weiter, alle die ihn annahmen, denen gab er die Vollmacht oder das Vorrecht, das Recht Kinder Gottes zu werden, alle die an seinen Namen glauben. Also er war abgelehnt, er war verachtet, sein Volk hat ihn nicht angenommen. Und dann sagt er, durch unsere Leiden, er hat sie getragen. Und unsere Schmerzen, er hat sie auf sich geladen. Wir aber, wir hielten ihn für bestraft, von Gott geschlagen und niedergebeugt. Doch er war durchbohrt um unserer Vergehen willen, zerschlagen um unserer Sünden willen. Nicht, weil er es verdient hat, weil wir es verdient haben, weil er unseren Platz eingenommen hat. Die Strafe für unsere Schuld lag auf ihm zu unserem Frieden. Und durch seinen Striemen ist uns Heilung geworden. Wir alle irrten umher wie Schafe. Haben wir vorhin davon gehabt, gell? Schafe ohne Hirten. Verlorene Schafe und verlorene Schafe, die sind in einer ganz, ganz schlechten Situation. Weil Schafe brauchen einen Hirten. Schafe ohne Hirten gehen letztendlich zugrunde. Die sind nicht fähig, sich selbst zu versorgen und die Weiden zu finden und mit ihren Krankheiten fertig zu werden und all diese Dinge. Wir wandten uns jeder auf seinen eigenen Weg. Jeder hat so seinen eigenen Weg der Sünde. Ohne Gott, ohne Jesus. Bei dem einen ist das ein bisschen mehr ausgeprägt, bei dem anderen das. Der eine lügt mehr, der andere weiß nicht, hat ein Problem mit Tratsch oder mit Lust oder sonst irgendwas. Aber wir alle haben uns verirrt. Jeder auf seinem eigenen Weg in die Irre gelaufen. Und es gibt viele Wege in die Irre, gell? Es gibt einen schmalen Weg, sagt Jesus, der ins ewige Leben führt. Und das ist er. Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Und niemand kommt zum Vater als nur durch mich. Aber es gibt ganz viele Wege, wie du dich verändern kannst. Geistlich, moralisch, religiös, ganz egal, such dir aus. Aber der Herr ließ ihn treffen, unser aller Schuld. Ich meine, was für ein konkretes Bild hier. Er war durchbohrt um unserer Vergehen willen. Da haben wir hunderte Jahre, bevor Jesus gekommen ist, bevor er ans Kreuz gegangen ist.
Es war alles inszeniert, es war alles schon vorausgesagt. Hat sich alles erfüllt. Dann oder von Jahren vorher gesagt worden, wie sich das erfüllt hat. Und die ganzen Einzelheiten, die Details, das waren eigentlich nur Marionetten in Gottes Hand, die das vollstreckt haben. Ja. Das, der Tausch am Kreuz, das ist ja der, ja, Jesus hat ja das alles eingetauscht, dass wir leben dürfen jetzt, ja. Er hat es bezahlt. Wir sind eigentlich Barabbas im Grund, der ja anstelle von Jesus eigentlich, oder vielmehr ihn haben sie ja freigelassen.
Ja.
Ja. Und wir, als Barabbas sollen am Kreuz hängen.
Ist ja auch interessant, Barabbas, der Sohn des Vaters.
Ja, ja, der Sohn des Vaters, aber das ist die, symbolisiert also die ganze sündige Natur des Menschen als Sinnbild so, ja. Und er wurde frei gesprochen und Jesus hat das anstelle, ja, auch an unserer Stelle ans Kreuz gegangen dann.
Krass. Jahrhunderte zuvor, wir hielten ihn für bestraft, von Gott geschlagen und niedergebeugt, doch er war durchbohrt um unserer Vergehen willen. Zu einer Zeit, wo Kreuzigung noch gar nicht erfunden war. Also wir haben hier in Jesaja 53 und im Psalm 22 haben wir
der Leidenspsalm, ja, Parallele.
Die klassen Bilder von dem, was Jesus am Kreuz erduldet hat. Psalm 22, sie haben meine Hände durchgraben, ja. durchbohrt. Ja. Unglaublich konkret, zu der Zeit gab es die Kreuzigung noch gar nicht. War noch gar nicht erfunden. Aber Gott hat es prophezeit, es war kein Zufall, es war Gottes Erlösungsplan. Das ist so ein Abschnitt hier, wo es um sein Leiden geht. So ein Aspekt davon ist, in Vers 4 heißt es, unsere Leiden, er hat sie getragen und unsere Schmerzen, er hat sie auf sich geladen. Und in Vers 5 heißt es, durch seine Striemen ist uns Heilung geworden. Und es gibt die, die das sehr extrem
ja,
auslegen.
Der charismatische Aspekt, dass man ja nie krank sein darf jetzt mehr.
Genau,
das
genau.
Ist unmöglich, also laut diesem Vers.
Also diese Heilungsprediger, meistens gepaart mit dem Wohlstandsevangelium, so Kenneth Copeland zum Beispiel, die haben das auf der Webseite, wenn das Evangelium erklärt wird, dann steht dabei, zum Evangelium gehört, dass du reich wirst und dass du immer gesund bist. Das ist so dieses Denken und sie beziehen sich auf diese Verse. Ja, Jesus hat doch unsere Schmerzen getragen, er hat unsere Krankheiten getragen. Deswegen, wenn du nur Glauben hast, du hast praktisch das Anrecht, hier in dieser irdischen Welt gesund zu sein und geheilt zu werden, wenn du nur genug Glauben hast und das beanspruchst. Und dann sagen sie sogar, wenn du nicht geheilt wirst, dann bist du selber schuld, weil du nicht genug Glauben hast. Und sie sagen, du darfst nichts Negatives bekennen. Ich habe Leute getroffen, einmal mit einem Freund in so einer Gemeinde, die auch so ein bisschen so angehaucht war, nicht so extrem. Und ein Ältester hat uns begrüßt und hat gesagt, ah, und wie geht's dir? Und mein Freund hat gesagt, ah, ja, nicht so gut, mein Kreuz und so. Und er sagt, ah, nee, sag das nicht, sag Halleluja, mir geht's gut, weil das ist ein negatives Bekenntnis. Und so dieses Denken, im Namen Jesu, ich bin geheilt, selbst wenn ich es nicht sehe oder wenn ich es nicht spüre, ist ein bisschen Selbstbetrug. Ich meine, entweder bist du geheilt, oder du bist nicht geheilt, dann muss man uns aber auch nichts vormachen und so tun, als wären wir geheilt. Das es gab so Heilungsprediger, die hatten selber Nierensteine und so und hatten irrsinnige Schmerzen und haben das aber verleugnet und haben gesagt, ich bin geheilt, mir geht es gut, ich bin gesund. Dann sind die Frauen an Krebs gestorben oder haben selber Krebs gekriegt und so. Es ist einfach nicht Realität und ich glaube auch nicht, dass es das ist, was dieser Vers uns verheißt. Generell würde ich zustimmen. Jesus hat absolutes Heil für uns erkauft. Seelisch, geistlich, auch körperlich. Wir werden alle geheilt werden. Wenn mich wer fragt, will Gott alle Krankheiten heilen? Ja. Er wird für die, die ihm vertrauen, wird er alle Krankheiten heilen, alles völlig heilen. Genau, wenn wir in der Ewigkeit sind. Manchmal hier, ja, Gott heilt. Und ich habe das erlebt und es ist wunderbar. wenn Gott heilt, und dafür können wir ihn loben und ihn preisen, das ist ein Ausdruck seiner Barmherzigkeit und seiner Gnade, seiner Liebe für uns. Aber es ist nicht, dass wir die Garantie haben und dieses Recht und diesen Anspruch, dass Gott mich jetzt hier heilt. Wir können ihn bitten, das ist die Lösung, ihn zu bitten. Gebet. Lass uns für jeden Kranken beten. Amen dazu. Aber wir haben hier nicht dieses Anrecht zu fordern von ihm. Du musst uns heilen, weil du hast es hier versprochen. Und ich glaube, da schießen die einfach über das Ziel hinaus. Und es ist auch ein Stück weit geistlicher Missbrauch, einem Kranken zu sagen, du wirst nicht geheilt und du bist selbst dran schuld, weil du nicht genug Glauben hast und so weiter und so fort. Irgendwie sind da nie diese Prediger schuld oder die, die für die Leute beten, wenn nichts passiert. Immer sind dann irgendwo die schuld und man legt ihnen noch so einen Schuldtrip auf, zusätzlich zu ihrem Leid. Ich glaube nicht, dass das ist, was Gott hier verheißt. Er hat, zum einen hat er nicht beides, er hat nicht mal Errettung völlig verheißen hier in dieser Welt. Ihr wisst, im Neuen Testament wird uns gesagt, wir wurden errettet, wir werden gerettet sein. Ich meine, wir wurden errettet am Kreuz von unserer Schuld, ja, von der Verdammnis der Sünde. Wir werden gerettet momentan vor der Macht der Sünde, ja, dieser Prozess der Heiligung. Und eines Tages, wenn wir in der Herrlichkeit sind, werden wir völlig gerettet sein, auch von Tod und von all dieser Vergänglichkeit, und dieses Vergängliche muss Unvergänglichkeit anziehen, 1. Korinther 15 und so weiter und so fort. Wir werden seine Heiligkeit sein.
Das Unterpfand des Heiligen Geistes, das ist ja das aus der Anrecht, ja, aber die Vollkommenheit ist noch nicht jetzt da.
Und die Verheißung haben wir für die Ewigkeit. In der Ewigkeit wird jeder, der Jesus vertraut, geheilt sein. Und völlig heil sein. Und
im Grunde ist ja so, wir sind ja sterblich und es musste zwar jeder an einer Krankheit sterben, das ist ja auch irgendwie eine Altersschwäche oder was auch immer, aber das ist ja alles vergänglich, es ist ja nur eine Zeitspanne. Wenn man das da so drauf sieht, wenn einer jetzt halt, ja, wenn einer 40, 50, 60, 70, 80 Jahre hat, das ist ja egal, das ist ja eigentlich wie nichts. Wenn es nur darauf ginge, dass jetzt einer dann, er muss ja sowieso sterben, irgendwann mal, egal an was jetzt oder wie.
Und weil sonst, ja, Gott benutzt auch Krankheiten dazu. Nicht, ja, dass er es geschaffen hat unbedingt, aber er benutzt es.
Man weiß es halt, ja, wie das bei jedem Einzelnen dann halt, man hat ein langes Leben, man hat halt, ja, das kennen wir nicht, an was das jetzt alles die Ursachen, was damit eine Rolle spielt.
Und es wünscht sich natürlich keiner, jeder will einschlafen beim Fußballspielen oder sonst was, also fit sein bis zum Ende und dann einschlafen, aber die Realität ist, dass wir viele tiefgläubige Geschwister kennen, die auf die Art und Weise nach Hause gehen, dass sie krank werden und an der Krankheit sterben. Und das sehen wir im Neuen Testament auch.
Dann sagen die wieder dann, ja, die haben dann genug Glauben, die hätten alle geheilt werden können, wenn sie nur.
Also die Frage ist wirklich, wenn wir zu dieser Stelle kommen, verheißt Gott uns das? Ist körperliche Heilung Teil unserer Erlösung? Ich meine, ultimativ, okay, aber hier. Und jetzt, so wie wir befreit wurden von unserer Schuld, wurden wir so auch befreit von unserer Krankheit. Das gilt für hier und jetzt. Und ich glaube nicht, dass diese Verse das sagen. Bei dem ersten, im Vers 4, unsere Leiden, er hat sie getragen, und unsere Schmerzen, er hat sie auf sich geladen. Das wird einmal zitiert im Neuen Testament. Und da geht es um körperliche Heilung. Da geht es um körperliche, psychische Heilung vielleicht auch. Irdische Heilung. Das lesen wir in Matthäus 8, Vers 16. Als es aber Abend geworden war, brachten sich viele Besessene zu ihm und er trieb die Geister aus mit seinem Wort und er heilte alle Leidenden. Damit erfüllt würde, was durch den Propheten Jesaja geredet ist, der spricht, er selbst nahm unsere Schwachheiten und trug unsere Krankheiten. Also Schmerzen und Leiden ist hier übersetzt mit Schwachheiten und Krankheiten. Okay, das ist die Erfüllung. Was ist die Erfüllung von dieser Verheißung, dass er die Krankheiten, dass er die Leiden heilt? Wo ist es erfüllt im Neuen Testament? Im Dienst Jesu hier auf der Erde. Ist ja nicht die Rede über das Kreuz, nicht über unsere Erlösung, über Jesu Werk am Kreuz für uns. Dieser Vers wird einmal zitiert im Neuen Testament und das war vor dem Kreuz, Jesu Dienst, als er in seinem irdischen Dienst Leidende und Kranke geheilt hat.
Und ich, der Totenauferweckung, Lazarus wurde, aber Lazarus starb ja dann auch wieder mal, das ist ja für eine bestimmte Zeit gewesen.
Ja. Der Punkt ist, ich glaube, Jesus tut es heute noch. Ich glaube, Jesus heilt heute noch. Jesus weckt manchmal Tote auf. Jesus kann das tun und Jesus tut es, aber das ist parallel zu seinem irdischen Dienst, als er hier auf der Erde war. Jesus hat nicht jeden geheilt. Ja. Wenn wir an den Kranken denken, am Teich von Bethesda, da hat er ganz konkret einen Mann rausgesucht, da lagen viele Leidende. Jesus hat einen geheilt dort. Jesus hat nicht alle geheilt. An der Stelle lesen wir, er heilte alle, die zu ihm gekommen sind. Aber Tatsache ist, Jesus hat nicht alle Kranken Israels geheilt, während er auf der Erde war. Es ist ein Ausdruck seiner Barmherzigkeit, seiner Gnade, seiner Fürsorge, dass Gott uns, ja, wenn es in seinem souveränen Plan, wenn er es für gut und für richtig hält, dass er uns auch hier schon heilt. Und das ist wunderbar, darum dürfen wir auch immer beten und uns dann freuen, wenn er das tut. Aber es ist nicht was, was wir sozusagen wie die Vergebung unserer Sünden, diese Rechtfertigung, die wir hier und jetzt haben können, es ist nicht was, was Jesus in dem Sinn am Kreuz für uns erkauft hat. Was er für uns erkauft hat am Kreuz, ist geistliche Heilung, vor allem. Und davon spricht sie im Vers 5. Es sind ja ein paar Aussagen hier, die auch parallel sind. Das ist ja typisch für die hebräische Sprache, dass dasselbe, der synonyme Parallelismus ist das, dass dasselbe mit anderen Worten wiederholt wird. Und da steht im Vers 5, er war durchbohrt um unserer Vergehen willen, zerschlagen um unserer Sünden willen. Also es wird dasselbe gesagt, zweimal mit unterschiedlichen Worten. Durchbohrt ist parallel mit zerschlagen und Vergehen ist parallel mit Sünden. Okay? Und dann heißt es weiter, im zweiten Teil von dem Vers, die Strafe lag auf ihm zu unserem Frieden und durch seine Striemen ist uns Heilung geworden. Also Strafe oder wörtlich Züchtigung und Striemen ist parallel. Das ist, wie Menschen damals gezüchtigt wurden. Die wurden verprügelt, die wurden ausgepeitscht, die wurden geschlagen. Und deswegen ist auch Friede und Heilung parallel. Das heißt, Heilung ist gleich Frieden. Was wurde geheilt? Die Beziehung mit Gott wurde geheilt. Darum geht es vor allem. Und wir wissen das auch deswegen, dass es um geistliche Heilung in dem Sinn geht, um Heilung der Beziehung, wenn wir anschauen, wo dieser Vers im Neuen Testament zitiert wird. Und der wird zitiert im 1. Petrusbrief im Kapitel 2. Ich lese mal den ganzen Abschnitt vor, das ist 1. Petrus 2, Vers 21 bis Vers 25. Denn hierzu seid ihr berufen worden, also auch zu leiden, interessanterweise, für Jesus. Denn auch Christus hat für euch gelitten und euch ein Beispiel hinterlassen, damit ihr seinen Fußspuren nachfolgt. der keine Sünde hatte, auch ist kein Trug in seinem Mund gefunden worden, der geschmäht, nicht widerschmähte, leidend, nicht drohte, sondern sich dem übergab, der gerecht richtet, der unsere Sünden an seinem Leib selbst an das Holz hinaufgetragen hat, damit wir, den Sünden abgestorben, der Gerechtigkeit leben, durch dessen Striemen ihr geheilt worden seid. Denn ihr gingt in die Irre wie Schafe, aber ihr seid jetzt zurückgekehrt zu dem Hirten und Aufseher eurer Seelen. Also auch hier die Striemen, durch die wir geheilt worden sind, ist wieder parallel mit den Sünden, die er an das Holz getragen hat hier in dieser Stelle. Und vom Kontext, wir gingen in die Irre, aber ihr seid zurückgekehrt zu dem Hirten und dem Aufseher. Das ist das, was geheilt wurde. Die Beziehung mit Gott wurde geheilt. Wir wurden versöhnt. Römer 3, Vers 25. Ihn, Christus, hat Gott hingestellt als einen Sühneort durch den Glauben an sein Blut. Gott hat uns in Christus mit sich selbst versöhnt. Darum geht es hier im Vers 6. Und deswegen glaube ich, ist es auch nicht legitim zu sagen, Jesus hat am Kreuz physische Heilung hier und jetzt für uns erkauft und das ist unser Anrecht, wenn wir glauben. Das ist die Verheißung, die wir haben. So wie wir die Verheißung haben, wenn wir Jesus glauben, dann sind wir befreit von unserer Sünde. Ja, schon hier und jetzt. Ich meine, ist ja auch so ein Ding, nicht wirklich vollkommen, wir sündigen noch immer, aber wir sind gerechtfertigt, wir sind schon hier und jetzt gerecht gesprochen. Aber die letztendliche, absolute Heiligung werden wir in der Ewigkeit haben. Wenn wir ihn von Angesicht zu Angesicht sehen, dann werden wir ihm gleich sein. Und dann werden wir auch von Krankheit geheilt sein. Aber wir haben nicht diese Verheißung, dass wir hier und jetzt, genauso wie wir nicht perfekt geheiligt sind, dass wir das Anrecht haben, perfekt geheilt zu sein. Es spricht hier im Kontext um geistliche Heilung und nicht um physische Heilung. Und deswegen stimmt es auch nicht, was diese Prediger predigen und ja, wir wollen uns davon nicht hier in die Pfanne hauen lassen. Es ist eine sehr grausame Sache eigentlich, wenn man einem Menschen sagt, der eh schon leidet und krank ist, und wenn man sagt, wenn er nicht geheilt wird, du bist selber schuld, du hast nicht genug Glauben und dann sozusagen noch einen Keil zwischen ihm und seine Beziehung mit Gott reintreibt, weil der dann das Gefühl hat, okay, Gott hat mich verlassen, Gott ist Gott seinem Wort treu. Ja, wenn das hier gesagt wird in diesen Versen und es passiert nicht, dann ist Gott seinem Wort untreu, oder? Aber es wird ja nicht gesagt, deswegen ist es seinem Wort auch nicht untreu. Aber das wird eigentlich impliziert, indem die Leute das sagen. Bringt Zweifel in die Herzen der Menschen, die nicht geheilt werden, bringt Verdammnis. Legt ihnen noch eine zusätzliche Last auf. Und das ist geistlicher Missbrauch, das wollen wir nicht annehmen. Okay, also wenn er das nächstes Mal hört, wisst ihr, wie dieser Vers wirklich gemeint ist. Vers 7, er wurde misshandelt, aber er beugte sich und tat seinen Mund nicht auf wie das Lamm, das zur Schlachtung geführt wird, und wie ein Schaf, das stumm ist vor seinen Scherern. Und er tat seinen Mund nicht auf. Jesus schwieg. Er schwieg vor dem Hohen Rat, als er angeklagt wurde. Da sind diese ganzen falschen Zeugen aufgestanden. Ich lese euch vor, Markus 14. Vers 60, der hohe Priester stand auf, trat in die Mitte und fragte Jesus und sprach, antwortest du nichts? Was zeugen diese gegen dich? Er aber schwieg und antwortete nichts. Er hat nur bekannt, wer er ist. Er hat sich nicht verteidigt gegen diese Anschuldigungen. Er hat nur gesagt, wer er ist. ich bin der Christus, der Sohn Gottes. Das hat er bekannt. Und dann auch vor Pilatus lesen wir in Markus 15, Vers 3, die Hohenpriester klagten ihn vieler Dinge an. Pilatus aber fragte ihn wieder und sprach, antwortest du nichts? Siehe, wie viele sie gegen dich vorbringen. Jesus aber antwortete gar nichts mehr, sodass Pilatus sich wunderte. Jesus hat sich nicht verteidigt. Jesus ging es nicht um sich, es ging ihm nur um die Ehre Gottes. Und das ist hier prophezeit, hunderte Jahre zuvor. Aus Drangsal und Gericht wurde er hinweggenommen. Und wer wird über sein Geschlecht nachsinnen? Denn er wurde abgeschnitten vom Land der Lebendigen. Das heißt, er wurde getötet. Wer wird über sein Geschlecht nachsinnen? Wahrscheinlich ist damit gemeint, er wird keine Nachkommen haben. Physisch, ne? Jesus hatte keine Nachkommen. Das war schlimm im jüdischen Denken, keine Nachkommen zu haben. Da geht der Name verloren. Der Name in Israel geht verloren. Und dann wird wieder gesagt, warum er abgeschnitten wurde. Wegen der Vergehen seines Volkes hat ihn Strafe getroffen. Nicht, weil er es verdient hat, weil wir es verdient haben. Also dieses stellvertretende Tod Jesu. Und das hat uns Gnade gebracht. Das ist was, was keine andere Religion kennt. Es geht immer um deinen eigenen Verdienst. Du musst gut genug werden. Das ist auch im katholischen Denken, in dem ich aufgewachsen bin, ist es ja so. Letztendlich heißt da Gnade, Gott gibt dir Gnade, damit du gut genug wirst, um dich zu Gott hin zu verdienen. Und bei den Zeugen Jehovas ist es ja auch ähnlich. Die reden auch von Gnade und Jesus hat Gnade gebracht. Aber die Gnade ist, du hast eine Gelegenheit, Wachturmzeitschriften zu verteilen und dir damit den Himmel zu verdienen. Nee, Jesus hat uns echte Gnade gebracht, das heißt unverdiente Gunst. Das heißt, Gott rettet dich nicht, weil du es verdient hast. Wir können es uns gar nicht verdienen. Der Maßstab wäre, seid vollkommen wie der Vater im Himmel vollkommen ist, hat Jesus gesagt in der Bergpredigt. Das schafft keiner. Wenn du es selber schaffen willst, aus eigener Kraft, bitte, da kannst du mal versuchen. Leb mal perfekt. Und ich meine, wie frustrierend muss das sein, wenn du wirklich perfekt leben könntest bis an zur letzten Minute deines Lebens und dann schneidet dich irgendjemand auf der Autobahn und du fluchst, hey du... Und dann hast du deine Erlösung verloren, dann war alles für die Katz. Also es schafft niemand. Ich habe noch nie einen perfekten Menschen getroffen. Und das ist natürlich auch diese wirklich geistliche Verblendung und Lüge von diesen östlichen Religionen, die sagen, du wirst wiedergeboren im Buddhismus zum Beispiel. Oder Hinduismus, Entschuldigung. Ja, wenn du ein gutes Leben gelebt hast, dann wirst du in der hohen Kaste wiedergeboren. Wenn du ein schlechtes Leben gelebt hast, dann bist du halt in einer niedrigen Kaste wiedergeboren. Und dann bist du auch wieder selbst dran schuld. Und die Leute leben dann da drin. Und sagen, ich muss ein Bettler sein, um mich nach oben zu verdienen. Und manche verstümmeln sich selbst oder verstümmeln ihre Kinder, damit sie bessere Bettler sein können, um sich nach oben zu verdienen, um irgendwie sich zu Gott hin zu verdienen, also eine super grausame Religion eigentlich. Und die reichen Leute aus den höheren Kasten gehen daneben vorbei und helfen nicht, weil die wollen ihnen ja nicht ihr Karma versauen. Die verdienen sich ja gerade nach oben, das will ich ihnen versauen. Und die Christen sind dort und helfen, weil wir ein anderes Bild haben vom Menschen und von Erlösung, weil jeder Mensch unendlich wertvoll ist, weil er von Gott geschaffen ist. Und wir wissen, dass wir uns nicht selbst erlösen können. Aber so dieses Denken, und es ist verrückt, im Westen, die Leute schnallen das nicht, die fahren nach Indien, und um von den Gurus zu lernen und all diese tollen Dinge, Yogi-Sachen da, Meditation zu lernen und all dieses Zeug, aber sie sehen nicht das echte Indien, sie sehen nicht, was diese Religion eigentlich macht. Es bringt Elend und es bringt Leid und Unbarmherzigkeit in die Gesellschaft rein. Aber immer dieses Denken, du musst dich nach oben verdienen und wenn du gut bist, dann wirst du als was Besseres wiedergeboren und dann machst du es hoffentlich noch besser und dann wirst du noch als was Besseres wiedergeboren und dann irgendwann darfst du ins große Nichts eingehen, ins große Nirvana, was ja auch so ein Ding ist, wer will im Nichts sein? Ich meine, das, was unser Leben schön und begehrenswert macht, was uns Freude macht, ist nicht nichts, sondern etwas. Beziehung mit Gott zum Beispiel oder schöne Dinge dieses Lebens, aber nicht nichts. Aber das ist dieses Denken von allen Religionen, du musst dich nach oben arbeiten und es funktioniert nicht. Ich habe noch nie einen perfekten Menschen getroffen. Es hat scheinbar noch niemand geschafft ins Nirvana. Wir schaffen es nicht. Und das ist der Unterschied zwischen dem Christentum, dem biblischen Christentum, sage ich, und allen anderen Religionen, allen menschengemachten Religionen. Daran erkennst du eine falsche Religion. Jede Religion oder Geistlichkeit, auch im christlichen Mäntelchen manchmal, die sagt, es liegt an dir. Du musst dich zu Gott hin verdienen. Dann kannst du sagen, das ist falsch. Das funktioniert nicht. Jesus hat das Gegenteil getan. Er ist gekommen und er hat das für uns getan, was wir nie selber tun können. Er hat ein perfektes Leben gelebt für uns und hat es am Kreuz gegen unsere Sünde eingetauscht, gegen unser sündiges Leben.
Ja, das ist unnütz gewesen, dann am Kreuz zu sterben.
Ja.
Wenn es auf andere Art und Weise funktioniert.
Jesus hat es für uns getan und es gilt nicht automatisch, wir müssen es annehmen, ist auch wichtig zu wissen, aber wenn wir es annehmen, dann sind wir gerettet. Ich weiß heute, weil ich Jesus vertraue, bin ich gerettet. Ich bin das schon. Ich lebe noch nicht 100% wie ein Geretteter, wie ein Heiliger. Das ist ein Prozess. Aber ich bin gerettet. Deswegen brauchen die Katholiken übrigens das Fegefeuer, weil sie das vermischen, Heiligung und Erlösung. Die müssen dann nach dem Tod noch es abarbeiten und leiden für ihre Sünden. Wir Protestanten, wir glauben, in dem Moment, in dem wir uns bekehrt haben und das Werk Jesu angenommen haben, sind wir gerechtfertigt durch den Glauben. Und dann kommt der Prozess der Heiligung, aber das ist was anderes. Deswegen glauben wir, wir brauchen kein Fegefeuer. Wenn du stirbst und auf Jesus vertraust, bist du umkleidet mit seiner Gerechtigkeit, dann kannst du direkt in Gottes Gegenwart sein. Und das ist Gnade. Und das macht so einen Unterschied in unserem Leben aus. Wenn es zur Erlösung kommt, aber auch wenn es zum täglichen Leben kommt, zum christlichen Leben. Wir können uns Gottes Segen auch nicht verdienen. Nee, Gott segnet dich nicht wegen dir und dem, was du tust oder was du getan hast, sondern nur wegen dem, was Jesus für dich getan hat. Das heißt, du kannst auch immer Gottes Segen erwarten, wenn du in Christus bist. Egal, ob du viel gebetet hast oder wenig gebetet hast heute. Egal, ob du stille Zeit gehalten hast oder nicht. Die Leute sagen, oh, das ist gefährlich, Gnade zu predigen. Dann werden die Leute, haben sie dem Paulus vorgeworfen. Wenn du so viel Gnade predigst, dann werden die Leute sagen, ja, hier lasst uns mehr sündigen, damit die Gnade größer werde und das als Ausrede. Nee, das stimmt nicht. Das
sei ferne von uns.
Ja. Das sei ferne, sagt der Paulus. Und das ist Missbrauch, das ist falsch verstandene Gnade. Und die Leute haben es auch nicht wirklich begriffen. Wenn jemand wirklich Gnade Gottes begriffen hat und ergriffen hat, die Gnade Gottes lehrt uns ein heiliges Leben zu leben und befähigt uns erst dazu. Und dann sind wir erfüllt mit Freude und Dankbarkeit und Zuversicht vor allem zu Gott. Und das ist das Problem. Also wir tendieren ja alle zur Gesetzlichkeit. Ich denke, ihr kennt das auch. Ich kenne das. So vom Gefühl her, ja, weil wir das in der Welt so gewohnt sind, es gibt hier in der Welt keine echte Gnade. Du kriegst das, was du verdienst. So ist es. Und wir übertragen das. Und wir haben so diese Dinge, wenn ich stille Zeit gehabt habe und gebetet habe, dann habe ich das Gefühl, okay, Gott kann den Tag jetzt segnen. Ich lebe im Segen Gottes. Und wenn ich verpennt habe und nicht zur stillen Zeit gekommen bin und nicht zum Beten gekommen bin, dann habe ich das Gefühl, oh, jetzt jetzt stimmt meine Beziehung mit Gott nicht, jetzt kann ich nicht einfach so zu Gott kommen. Oder wenn ich gesündigt habe und so richtig schlechtes Gewissen habe, flüstert uns der Teufel oder unser eigenes Fleisch auch ins Ohr, du kannst jetzt nicht einfach so zu Gott kommen. Du musst erst wieder 10 Tage brav sein und brav deine stille Zeit halten und bla bla bla. Und dann vielleicht kannst du wieder Zuversicht zu Gott haben, und das ist Lüge, das ist Gesetzlichkeit. Hebräerbrief steht, wir können mit Freimut vor den Thron Gottes kommen zur rechtzeitigen Hilfe. Gerade dann, wenn wir Hilfe brauchen, wenn wir es am meisten brauchen, können wir zu ihm kommen, aber eben nicht auf unserer Grundlage, weil wir haben in dem Moment auch gar nichts vorzuweisen. Aber wir haben Jesus, und ich kann immer sagen, Vater, ich bin gefallen, ich habe missgebaut, aber ich darf kommen im Namen Jesu, und ich darf erwarten, dass du mich annimmst und dass du mich segnest. Und das ist so befreiend, und aus dieser Gnade leben wir, und das verändert unser Leben, und das ist so wichtig, dass wir das verstehen.
Er hat uns ja schon gesegnet mit allem geistlichen Segen. Das ist ja nämlich das, was wir immer bitten. Segne, Herr, segne uns. Er hat uns ja schon gesegnet in allen Bereichen. Das ist nur das zu erfassen und auch anzunehmen.
Anzunehmen und auszuleben, ja.
Nicht immer wieder, Herr, segne, segne das.
Jetzt bin ich da sehr weit fortgetrieben. Genau, wegen der Vergehen seines Volkes hat ihn die Strafe getroffen. Und es hat uns Gnade gebracht. Dann im Vers 9, und man gab ihm bei Gottlosen sein Grab. Das war der Plan von denen. Ich meine, er wurde gekreuzigt mit den Verbrechern, und der offizielle Plan war ganz sicher, ihn auch mit den Verbrechern zu begraben. Aber bei einem Reichen ist er gewesen in seinem Tod, weil er kein Unrecht begangen hat und kein Trug in seinem Mund gewesen ist. Unglaublich, oder? Selbst am Kreuz. Kein Trug in seinem Mund, kein Unrecht in seinem Herzen. Das ist unglaublich, oder? Also spätestens dann, wenn ich schon ein super heiliges Leben gelebt hätte, aber wenn du mich an ein Kreuz schlägst und mich folterst und dann noch anspuckst und verspottest, da würde ich auf andere Gedanken kommen und vielleicht auch andere Worte finden. Aber nicht Jesus. War wirklich sündenlos. Und deswegen, man gab ihm bei Gottlosen sein Grab, aber bei einem Reichen ist er gewesen. Und wieder eine Prophetie, die sich wörtlich erfüllt hat. Josef von Arimathea hat Jesus sein Grab zur Verfügung gestellt. Grab eines Reichen. Doch dem Herrn gefiel es, ihn zu zerschlagen. Er hat ihn leiden lassen. Also jetzt nicht in dem Sinn, dass Gott der Vater ein Sadist ist. Okay, das ist nicht gemeint hier. Der seinen Sohn gerne geschlagen hat. Aber wir sehen hier die Zusammenarbeit eigentlich, das Teamwork von Gott dem Vater und Gott dem Sohn. Er, der Vater, hat ihn leiden lassen. Und dann heißt es aber weiter, wenn er sein Leben als Schuldopfer eingesetzt hat, also Jesus hat sein Leben eingesetzt. Er hat gesagt, niemand nimmt mein Leben von mir, sondern ich gebe es als Lösegeld für viele, freiwillig. Er hat gesagt, Vater, nicht wie ich will, sondern wie du willst.
Sie konnten ja Jesus nicht umbringen. Also, ja, keiner konnte ihm, hätte ihm was antun können, ja, wenn er das anders gewollt hätte.
Also wir sehen hier beides. Wir sehen ja einen Erlösungsplan des Vaters gemeinsam mit dem Sohn. Sie haben zusammengearbeitet. Und es gefiel, ihn zu zerschlagen in dem Sinn. Dadurch, dass Jesus unsere Schuld getragen hat, dass der Vater seinen Zorn auf Jesus ausgegossen hat, ist unsere Rettung geworden. 2. Korinther 5,19: Gott war in Christus und versöhnte die Welt mit sich selbst. Und das hat dem Vater gefallen. Das Ergebnis. Dadurch ist der Plan, der Erlösungsplan gelungen. Und natürlich auch die Hingabe des Sohnes. Ich tue alle Zeit, was dem Vater wohlgefällt. Und der Vater hat ja schon zu Beginn von Jesu Dienst gesagt: Dies ist mein geliebter Sohn, an dem ich Wohlgefallen gefunden habe. Und dann diese Hingabe Jesu im Garten Gethsemane und am Kreuz. Das hat ihm gefallen. Aber wir dürfen das nicht so sadistisch lesen, als wäre Gott ein Sadist. Wie gesagt, Gott war in Christus. Gott selbst hat unsere Schuld auf sich genommen. Und er hat den Sohn leiden lassen, und wenn er sein Leben als Schuldopfer eingesetzt hat, der Sohn hat auf der anderen Seite es freiwillig getan. Sein Leben als Schuldopfer eingesetzt hat. Und ich meine, wenn er das für uns getan hat, was sollen wir mit unserem Leben tun? Was sonst sollten wir tun, als für ihn zu leben und ihm zu folgen, mit ihm zu leben? Und das ist auch das biblische Muster. Wir lieben ihn, weil er uns zuerst geliebt hat. Wir folgen ihm nicht aus Gesetzlichkeit, sondern weil wir wollen. Weil diese große, große Liebe unser Herz beeindruckt. Diese Vergebung, diese Versöhnung, diese Gnade, die er uns gebracht hat. Weil wir daraus leben dürfen. Das verändert unser Leben. Wenn er sein Leben als Schuldopfer eingesetzt hat, wird er Nachkommen sehen. Er wird seine Tage verlängern. Auferstehung. Und die Nachkommen, natürlich geistliche Nachkommen. Die Gemeinde, die Menschen, die er gerettet hat. Und das war seine Freude. Hebräer 12 heißt es, dass wir hinschauen auf Jesus, den Anfänger und Vollender des Glaubens, der um der vor ihm liegenden Freude willen die Schande nicht achtete und das Kreuz erduldete, sich zu Rechten gesetzt hat des Thrones Gottes. Das war seine Freude, uns zu erlösen. Das war die Freude des Vaters, das war die Freude des Sohnes. Und deswegen wird er Nachkommen sehen, wegen seinem Erlösungswerk für uns. Und er wird seine Tage verlängern. Und was dem Herrn gefällt, seht ihr, darum geht's. Was dem Herrn gefällt, wird durch seine Hand gelingen, uns zu erlösen. Das ist Gottes Herz, unser Heil. Wir haben so einen wunderbaren Gott. Um der Mühsal seiner Seele willen wird er Frucht sehen, er wird sich sättigen. Das ist seine Freude, uns in der Ewigkeit zu sehen. Diese Frucht zu sehen, seines Erlösungswerkes.
Frucht seiner Leiden, ja.
Ich glaube, Jesus wird uns mit so viel Freude und mit so viel Glück begrüßen in der Ewigkeit. Durch seine Erkenntnis wird der Gerechte, mein Knecht, den vielen zur Gerechtigkeit verhelfen, und ihre Sünden wird er sich selbst aufladen. Darum werde ich ihm Anteil geben unter den Großen. Und mit Gewaltigen wird er die Beute teilen. Dafür, dass er seine Seele ausgeschüttet hat in den Tod. Also auch hier wieder, er hat sie ausgeschüttet. Es war was Freiwilliges, eine Hingabe für uns an den Vater. Und sich zu den Verbrechern zählen ließ. Er aber hat die Sünden vieler getragen und für die Verbrecher Fürbitte getan. Und das tut er heute auch noch. Wir wissen, das ist, was Jesus jetzt gerade für uns tut. Er tritt ein beim Vater für uns. Wir hatten es in der Offenbarung kürzlich davon. Er ist unser Verteidiger sozusagen. Wir haben vor Gott dem Vater nur mehr einen Verteidiger, keinen Ankläger mehr. Der wurde rausgeschmissen, der wurde entwaffnet. Der Verkläger der Brüder. Aber wir haben einen Fürsprecher.
Er hat uns gereinigt von der falschen Anklage.
Und wir dürfen Miterben sein mit ihm von seiner Herrlichkeit. Erben Gottes und Miterben Christi. Wenn wir mitleiden, heißt es im Römer 8, damit wir auch mitverherrlicht werden. Also, auch hier wieder. Uns bleibt Leiden nicht unbedingt erspart in dieser Welt. Aber wir können mit ihm durchgehen. Und wir werden eines Tages mitverherrlicht werden mit ihm. Das ist unsere Hoffnung. Diese große, große Gnade und Liebe, die Gott für uns hat. Das ist ein riesiges Werk, er für uns getan hat. Wir dürfen versöhnt sein und Frieden haben mit Gott und eine Hoffnung haben auf die Herrlichkeit, Ewigkeit mit ihm. Und wir dürfen gewiss sein, dass er bei uns ist jeden Tag, bis ans Ende dieses Zeitalters, und dass er für uns eintritt und uns mit seiner Gnade beschirmt und bewahrt, und das verändert unser Leben. Und das soll unser Leben prägen. Amen. Habt ihr noch was, was ihr hinzufügen wollt? Ja, wir könnten noch stundenlang über dieses Kapitel nachdenken und was Jesus für uns getan hat. Es ist so unglaublich, dass es all diese Details vorhergesagt waren. Hier ein paar hundert Jahre vor Christus. Und das sind auch ganz klar Dinge, die Christen nicht nachher hineingeschrieben haben. Wir haben Rollen von Jesaja in den Qumran-Rollen vom Toten Meer, die viel älter sind, als bevor Jesus überhaupt geboren wurde, bevor es überhaupt Christen gab, hat Gott es hier prophezeit. Es gibt uns auch so eine Zuversicht zu wissen, dass Jesus wirklich der Messias und der Retter ist. Habt ihr noch was? Lass uns mal den Sack zubinden. An der Stelle. Jesus, vielen, vielen Dank, dass du für uns ans Kreuz gegangen bist und all das, was du für uns erkauft hast, was du für uns durchgemacht hast, wir können uns das überhaupt nicht vorstellen. Aber eins können wir tun, und das ist Danke sagen und dankbar sein. Und Herr, lass uns es nie verlieren und lass es immer in unserem Herzen sein. Lass uns aus deiner Gnade leben, dass wir das wirklich ergreifen. Und mit dieser Zuversicht mit dir leben. Und das ist die Verheißung, dass das uns verändern wird. Wenn wir ein zuversichtliches Leben leben in Beziehung mit dir. Nachfolge von dir. Füll uns mit deinem Geist, Herr. Mach uns diese Dinge real und hilf uns, da drin zu leben. Darum bitte ich dich in Jesu Namen. Amen.